Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut. Und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, ihr Lieben, und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr diese herrliche Folge hier schaut. Und heute wird es richtig spannend, denn mit 25 bis 30 Stunden und drei Kindern zum sechsstelligen Business, mal ganz ehrlich, da britzelt die Gänsehaut auf den Körper und man sagt sich auch, das wäre schon mal so ein kleines Träumchen, das alles auch noch online. Ja, und genau weil so viele Menschen davon träumen, gibt es da draußen natürlich Hunderte und Tausende von Angeboten mit toll klingenden Leistungsversprechen, die dir alles Mögliche versprechen. Problem sind oftmals nur zwei Sachen. Erstens, die es anbieten, haben selber gar nicht sechsstellig geschossen und zweitens, sie sind selber auch nicht so wirklich den Weg gegangen, wissen aber angeblich, wie das alles funktioniert. Ganz anders ist das bei meinem heutigen Gast. Ich sag mal 2017, den Podcast Finde Dein Mama-Konzept nebenberuflich gestartet, was ich schon mal ultra sympathisch finde. Ende 21 ging es dann hauptberuflich richtig ab und ab 22 war sie bereits hoch fünfstellig in Umsätzen, seit 2023 dann auch sechsstellig und naja, man kann sich vorstellen, wie es weitergehen soll. Und all das mit nur 25 bis 30 Stunden pro Woche, da ihre Kids heute 4, 9 und 12 Jahre alt sind. Ein Schlüsselelement ihres Erfolges ist dabei, Klarheit im eigenen Kopf und in den To-Dos zu bekommen. Und genau dafür hat sie auch ihre Kopf-Frei-Methode entwickelt, zu der, Achtung, jetzt sehr genau zuhören, am 28. August 2024 auch das gleichnamige Buch erscheint und natürlich auch schon bei Amazon vorbestellt werden kann. Ja, was sich dahinter verbirgt, wie du davon profitierst, darüber tausche ich mich jetzt nicht nur mit einer lieben Podcast-Kollegin, sondern auch mit einer erfolgreichen Unternehmerin aus. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen hier im Podcast, Caroline Habekost. Schön, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Moin, das ist schon mal sehr schön. Ne? Ich habe gestern erst gelernt, wir sagen ja auch nicht mehr Moin Moin im Norden, so getreu dem Motto ist genug geschnackt. Wir reduzieren das mittlerweile auf ein Moin. Ne?
Moin Moin ist Hamburg, ich bin bei Bremen, deswegen ist hier Moin.
Okay, gut, ja dann weiß ich auch, warum ich eher Moin als Moin Moin sage, gleichwohl ich 18 Jahre in Hamburg gelebt habe. Du, aber das ist ja nicht nur eine geografische Reise, die wir praktisch manchmal im Leben machen, sondern auch eine Zeitreise. Ich habe mich gefragt für den Anfang, was waren denn eigentlich so auf der übergeordneten Makroebene so die entscheidenden drei mentalen Durchbrüche, die du selber schaffen musstest, um überhaupt dahin zu kommen, wo du heute bist?
Ich musste daran glauben, dass meine Idee und das, was ich anbiete, auch wirklich anderen Leuten hilft. Mhm. Also so wirklich dieses nicht nur, ja, das könnte vielleicht ganz nett sein, sondern wirklich überzeugt davon sein, das ist richtig, richtig geil und es hilft wirklich. Und ich kann genau sagen, bei wem, wie, wann und wo und was gemacht werden muss. Und zwar mit anfassbaren, praktischen Tipps. Also dieses nicht dieses Blabla, alles wird schön und besser, sondern wie geht das jetzt genau und bei wem funktioniert das? Also das war ganz wichtig. Das zweite Mentale war, dass ich mir zutrauen musste, auch wirklich Geld zu verdienen. Also ich hatte ein echtes Thema mit Money Mindset und hatte auch noch nicht so viel Finanzwissen. Das durfte ich mir in den letzten Jahren alles aufbauen, also von ganz praktisch Kontostruktur bis hin wirklich so sich selbst die Erlaubnis zu geben und den eigenen Wert zu sehen. Und das dritte war schon auch Thema Familie. Also so dieses, kann ich wirklich eine liebevolle, bedürfnisorientierte Mutter sein und trotzdem viel Zeit mit meinen Kindern verbringen? Weil eins war für mich klar, ich wollte jetzt nicht von 7 bis 18 Uhr in die Kita bringen, um ein Business aufzubauen und ja, um sie dann nur noch abends ins Bett zu bringen.
Und wenn ich dir so zuhöre, dann kommen da ganz, ganz viele Dilemmasituationen oder ich sag mal Spannungsverhältnisse. Das läuft sehr gut, weil ich mir das nämlich im Vorfeld auch überlegt habe. Ich durfte mich ja so ein bisschen mal in die Mama-Rolle reinversetzen. Gleichwohl ich in deinem YouTube-Video gesehen habe, dass du, wie nennt sich das, das Modell der gleichberechtigten Elternschaft ja sozusagen lebst. Trotzdem ist es so, du hast gerade schon gesagt, Kita ist das eine, ne? Erwartungen der Gesellschaft das andere. Und auf der anderen Seite aber auch klar zu sein, hat das, was ich eigentlich anbiete, überhaupt einen Wert. Also ich hatte so das Gefühl, dass es eigentlich ganz, ganz viele Dilemmasituationen gibt, wo es darum geht, sowohl den eigenen Erwartungen gerecht werden zu wollen, als auch den Erwartungen vielleicht gerecht werden zu müssen, die auch von außen gestellt werden. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du deinen Weg gefunden, um irgendwie beiden Seiten gerecht zu werden?
Letztendlich Schritt für Schritt. Also du hast ja eben schon gesagt, heute leben wir im 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns alles gleichermaßen auf. Mhm. 2012 mit dem ersten Kind war ich Mutter und Hausfrau und mein Mann hat das Geld rangeschafft, so nach dem Motto. Und da durften wir erstmal erkennen, dass wir aus Versehen in den 50ern gelandet waren. Und das war einfach auch ein Schmerz. Ne? Ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen. Ich habe 5 Jahre studiert. Ich war schon 2,5 Jahre im Berufsleben, damals in Anstellung als Kommunikationstrainerin in der Automobilbranche. Und dann kriege ich ein Kind oder ich schon in der Schwangerschaft. Und eigentlich war dem Arbeitgeber klar, so nach dem Motto, die ist dann weg. Ne? Und ich hatte gar nicht vor, weg zu sein. Mhm. Und da war dann auch so ein Schmerz, wo ich irgendwie dachte, Leute, wir leben doch in der modernen Welt. Und dann dachte ich so, okay, ja nee, also Gleichberechtigung ist irgendwie noch nicht so ganz da. Und dann habe ich auch gesehen, es ist nicht nur mein Problem, sondern auch das von vielen. Und aus diesem Schmerz heraus sind wir in Lösungen gegangen. Und letztendlich haben wir da noch nicht, oder weder ich noch mein Mann, das große Ganze gesehen, sondern es war jetzt erstmal, okay, so wie es jetzt ist, ist es doof. Wie wollen wir es anders haben? Und dann sind wir da Schritt für Schritt für Schritt hin. Und jetzt ernte ich natürlich alle Samen, die ich in den letzten Jahren gesät habe und die Pflänzchen, die ich gegossen habe.
Und jetzt hast du gerade gesagt, es geht natürlich dann auch darum, sich zusammenzusetzen und in eine ehrliche, aufrichtige Kommunikation einzusteigen. Was ich allerdings immer wieder feststelle ist, weil du das gerade angesprochen hast, sind wir eigentlich moderne angekommen, dass viele Männer, ich sag das, hau das jetzt einfach mal so raus, immer auch heute noch Sorge haben vor wirklich starken Frauen, die auch mit dem unternehmerischen Verständnis nach vorne gehen. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber es ist oftmals so, ja. Das heißt,
Habe ich auch mal erlebt.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe mit vielen Frauen drüber gesprochen, mit vielen Unternehmerinnen und das ist tatsächlich auch partnerschaftlich oft ein Problem. Also auch heute noch, dass da einfach, das ist jetzt kein Vorwurf, ist auch keine Schuldzuweisung, vielleicht sind es auch einfach evolutionsbiologische Prozesse, die noch ablaufen, aber was mich eigentlich interessiert, was ist denn so euer Kommunikationsgeheimnis in der Partnerschaft dann auch gewesen, um zu diesem Modell zu kommen und um diesen Prozess dann auch so hinzubekommen, dass ihr halt heute von den ganzen Samenkörnern, was du gerade gesagt hast, auch profitieren könnt?
Erstmal ist wichtig, ich möchte es jetzt nicht idealisieren, es hat auch bei uns geruckelt.
Ja. Schon mal schön, dass du sagst, sonst hätte ich nachgehakt. Genau.
Und das, was wir gemacht haben, also ich bin ja Kommunikationstrainerin im ersten Berufsleben gewesen, habe Rhetorik, Sprecherziehung studiert. Das heißt, mir sind sehr viele Kommunikationskonzepte sehr bewusst. Und das heißt, ich habe von meiner Seite aus immer sehr darauf geachtet, über die Bedürfnisse zu gehen. Also rauszufinden, was sind meine Bedürfnisse und auch meinen Partner zu fragen, was sind deine Bedürfnisse und darüber in Kommunikation zu gehen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht gestritten haben, aber das ist sozusagen, wir waren dann schon immer auch am Kern. Und er war so, er ist ein bisschen älter als ich, er hat beruflich schon viel erlebt so und er hatte gar keinen großen Anspruch, Karriere zu machen, als dann die Kinder kamen. Und für ihn war es eher so, dass er gemerkt hat, wenn er von 8 bis 17 oder 18 Uhr weg ist, er eigentlich von seinem Kind nichts mehr hat, vor allem wenn die klein sind und dann abends schlafen. Und dann war es bei ihm so der Wunsch von, okay, er würde gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen, aber er hat halt finanziell alles zum Familieneinkommen beigetragen und er hat auch deutlich mehr verdient als ich damals. Mhm. Und es war für mich auch überhaupt nicht realistisch, irgendwie ich gehe jetzt in Anstellung und komme überhaupt nur annähernd auf sein Gehaltslevel. Und da haben wir dann halt immer wieder geguckt, immer wieder offen sein, so was sind die Stellschrauben und haben es einfach auf den Zettel geschrieben. Ja, also Finanzen ist da ein Thema, wie viel Einkommen wollen wir haben. Wir waren damals, haben wir noch zur Miete gewohnt, wir haben sehr bewusst ein Haus gekauft, was schon 11 Jahre alt war, haben nicht unser ganzes Geld irgendwie in eine schicke neue Villa gebaut, sondern haben gesagt, okay, das, was wir statt Miete zahlen, investieren wir in Eigenheim. Also haben auch sehr rationale Entscheidungen getroffen, um es möglich zu machen, dass er Stunden reduziert und ich dann auch wieder einsteige. Das heißt, dieser Blick auf die Ressourcen und die Stellschrauben und immer wieder Kommunikation über die Bedürfnisse und immer wieder ein Reflektieren ist letztendlich das, was uns dann hier hingeführt hat. Und dann bin ich ja irgendwann eingetaucht als Scrum Masterin in die agile Welt und habe diese agilen Methoden kennengelernt. Und dann war ich ja super begeistert und habe gesagt, wow, das, was für Teams funktioniert, müsste eigentlich auch für Familie funktionieren. Lass mal ausprobieren. Und ich habe schon so eine gewisse ansteckende Begeisterungsenergie. So, dass mein Mann dann gesagt hat, ja okay, ja, wäre ich jetzt mal bereit, das auszuprobieren. Und das heißt, wir haben das agile Partnerboard ins Leben gerufen, was Klebezettel in unserer Küche sind, wenn wir es mal ganz runterbrechen, ähnlich wie ein Scrum oder Kanban-Board, falls es jemanden sagt, etwas sagt. Und organisieren uns darüber bis heute. Und das ist natürlich dann auch ein ganz konkretes Tool, womit wir Aufgaben sichtbar gemacht haben und vor allem Mental Load. Das ist ja ein Riesenthema in Elternschaft, diese unsichtbaren To-Dos, dieses Dran-Denken, dass der Turnbeutel mit in die Schule kommt. Und meistens liegt es bei dem Elternteil, der primär zu Hause ist, was meistens die Mütter sind. Und die Väter sehen das gar nicht. Und das führt permanent zu Konflikten, weil quasi die Frau denkt, mein Gott, denk du doch auch mal an den Turnbeutel. Und der Mann, dem ist das aber nicht bewusst. Der ist sozusagen in der unbewussten Inkompetenz. So, weil der das nie gemacht hat. Und das heißt, es wird sich dann auf unterschiedlichen Ebenen gestritten, ne? Der eine kriegt die ganze Zeit Vorwürfe und der andere sagt, Mensch, guck doch mal, mach einfach mal die Augen auf, dann siehst du es auch. Und da hilft dann so ein konkretes Tool und eben auch wieder Kommunikation. Und das hat uns extrem geholfen und hilft uns bis heute.
Ich freue mich ja schon, die Abverkaufszahlen von Klebezetteln in den nächsten Tagen zu verfolgen, wenn wahrscheinlich überall in dieser Republik sozusagen der unsichtbare Workload klar gemacht wird oder offensichtlich gemacht wird. Aber tatsächlich, manchmal sind es ja auch diese kleinen pragmatischen Tipps und oftmals ist es ja so, dass es aber genau für diese Einfachheit ganz viel Überlegen und ganz viel Denken braucht, weil das Einfache ja meistens am schwierigsten ist. So, und jetzt komme ich mal zu dem, ich verbinde mal ein paar Sachen. Du hast zum Beispiel am Anfang gesagt, ich musste mir das alles selber erstmal erlauben mit dem Geld verdienen. Das heißt, wir haben das ganze große Thema Mindset, Identifikation, wer bin ich, was erlaube ich mir. Dann hast du darüber gesprochen, ich musste mir Finanzwissen anhäufen. Jetzt waren wir schon beim Thema, wir haben strategisch ein Eigenheim gekauft, was schon 11 Jahre ist. Und jetzt sind wir schon bei dem ganzen Thema Familienorganisation und irgendwie Partnerboards erstellen. Das klingt nach einer ganzen Menge, wie soll ich mal sagen, Juice in der Birne. Die muss man ja dann irgendwie auch runterbrechen. Und das ist ja auch dein Thema. Das heißt, wie mache ich meinen Kopf frei? Jetzt hau doch einfach gerne mal so deine besten 3, 4, 5 Tipps raus, wie jetzt eine Mutter beispielsweise oder eine Unternehmerin da jetzt rangeht, wenn sie jetzt diesen Podcast hört und sagt, Caroline, ich würde es auch so gerne machen, aber wo anfangen? Welche Fragen helfen mir, um vielleicht schon nächste Woche ein ganz, ganz großes Stück weiter zu sein, um meinen Kopf freier zu haben?
Nummer 1, kauf die Klebezettel.
Ja.
Ich empfehle wirklich 300, das ist kein Witz, also
Ja.
viele Klebezettel. Wenn du in Partnerschaft bist und dein Partner offen ist, darf der mitmachen und eine Woche lang aufschreiben, was du tust. Also wirklich kleinschrittig. Wäsche waschen, Geschirrspüler einräumen, Kind wickeln, Kind in die Kita fahren. Und dann braucht man eine große Wand, wo man die ranklebt, um Mental Load sichtbar zu machen. Und wenn es beide machen, dann darf man noch mal kurz überlegen, so was gibt es an monatlichen und jährlichen To-Dos? Es ist nämlich sehr häufig der Fall, dass der Mann solche Aufgaben übernimmt, wie Steuererklärung zum TÜV fahren. Und das wollen wir ja auch nicht unterm Tisch kehren, ja? Sie macht meistens die täglichen Ad-hocken-Sachen und er macht meistens eher langfristige Sachen. Und genau das ist dann sozusagen auch Schritt 2, das durchzugehen, darüber in Diskussion zu kommen und sich auszutauschen und beide Seiten sich anzuerkennen, was getan wird, weil meistens ist es so, dass beide denken, ich mache mehr als der andere. Und das kann man da schon mal schwarz auf weiß sehen. Das heißt, der erste Tipp ist sozusagen, mach es sichtbar. Der zweite ist, sammel alle To-Dos, also auch im beruflichen Kontext, an einem Ort. Das ist ein sehr häufiger, ich nenne es schon ruhig mal Fehler. Wir haben To-Dos im E-Mail-Postfach, wir haben sie in der Notiz-App, dann haben wir sie auf 3 verschiedenen To-Do-Zetteln, dann haben wir noch was in unserem Trello oder im Microsoft Board oder ähnliches. Und wenn ich dann mich sortieren möchte und etwas abarbeiten möchte, egal ob im privaten oder beruflichen Kontext, suche ich erstmal To-Dos,
Ja.
will sie dann priorisieren und dann ist schon eine Viertelstunde um. Und das ist ein Problem, wenn du jetzt zum Beispiel gerade eine halbe Stunde Zeit hast, bevor dein Kind abgeholt werden muss und du verbringst dann so viel Zeit mit Organisation und das kannst du abkürzen, indem du einfach ab jetzt immer einen Ort nimmst. Und ich empfehle tatsächlich, mit einem agilen Board zu arbeiten. Ich nenne das natürlich dann Kopf-frei-Board und das ist ein Trello, ein Asana, ein, ne, alles hier unbeauftragte, unbezahlte Werbung,
Ja.
also ein Projektmanagement-Tool deiner Wahl. Und das kannst du dann dort in der ersten Spalte sammeln und dann hast du es zusammen. Und dann ist tatsächlich raus auf den Kopf, weil du hast es drauf auf dem Papier oder im Board und dadurch wird dein Kopf frei. Und das Dritte, was wir zwingend brauchen, ist Reflexion. Viele, die im Stress sind, das geht auch meistens Nicht-Eltern so, dass sie sozusagen sich nicht mehr erlauben, ihre Gedanken zu Ende zu denken, sondern sie denken, wir denken ja eh die ganze Zeit,
Ja.
stehen an der Ampel und es denkt und es denkt. Und wir denken ja auch quasi 3/4 von dem, was ich heute denke, habe ich gestern auch schon gedacht. Also wir kommen nicht weiter. Und was da dann wirklich hilft, ist Gedanken aufschreiben. Also die so zu mir kommen und auch schon so mega im Stress sind und vielleicht auch schon halb im Burnout sind, empfehle ich wirklich abends einfach mal 10 Minuten Gedanken aufschreiben. Du kannst auch gezielte Journaling-Fragen nehmen. Aber es geht letztendlich darum zu reflektieren, weil wir nehmen viele Dinge an. Das muss so sein, ja. Also bei der Frau ist es ganz oft so, mein Mann muss 40 Stunden Erwerbsarbeiten, weil er ist ja Manager von XY. das geht nicht anders. Und das ist halt niemals wahr. Also er könnte sich entscheiden, weniger zu arbeiten, woanders zu arbeiten. Und das heißt, wir dürfen mal so grundsätzliche Dinge auch reflektieren, weil die meisten haben ein zu enges Vereinbarkeitskonzept. Die haben zu viele Erwerbstätigkeitsstunden und zu wenig Betreuung der Kinder. Also wenn man es mal ganz runterbricht und versuchen sich dann besser zu organisieren. Ich vergleiche das immer wie mit Tetris, ja, dieses Spiel, wo diese Steine reinkommen. Wenn du zu viele Steine hast, blockiert es. Egal wie geil du es organisierst, es blockiert. Und wenn du zu viele Steine halt hast und zu wenig Platz, dann ist egal wie gut du dich organisierst, es wird nicht reichen.
Und was ich bei Tetris auch immer ganz spannend fand, als wir das ja früher noch am Nintendo gespielt haben, ne, beim Game Boy ist das Ding da, glaube ich, damals.
Ich auch noch.
Ja, genau. Dass am Anfang denkst du dir, na gut, das ist jetzt ein so ein Stein, der da reinfällt, ist ja egal, dann kommt ein Zweiter, denkst du auch so, ja, okay und so. Und beim vierten oder fünften denkst du, oh, das wird jetzt nach oben ganz schön knapp und dann machst du einfach mal so rutt und dann ist das Spiel vorbei, ne? Also das baut sich aus so einem gewissen Zeitraum auf, aber dann knallt es eben auch richtig rein, sodass es wahrscheinlich auch wichtig ist, wenn ich dir zuhöre, dass es auch eine gewisse Habitualisierung braucht, dass ich das eben wirklich regelmäßig mache, damit ich diesen Mental Load, wie du sagst, regelmäßig abarbeite, regelmäßig in die Klarheit komme und gleichzeitig ist aber dieses Schaffen und Einhalten von Gewohnheiten ja wahrscheinlich so das Schwierigste, was es überhaupt zu machen gilt. Ist ja auch psychologisch extrem schwierig. Das heißt, wie schaffst du es denn oder wie schaffen es auch deine Unternehmerin, mit denen du arbeitest, diese neuen Gewohnheiten aufzubauen, sodass man dann eben nicht diesen Tetris-Effekt am Ende des Tages hat?
Ja, wichtig, bevor wir das versuchen umzusetzen, ist erstmal ganz viele Steine rauszuschmeißen. Mhm. Die meisten haben eben zu viele. Und ich sage immer, heute mit 3 Kindern und Selbstständigkeit habe ich weniger To-Dos als damals in Anstellung mit 2 Kindern. Und das ist der Wahrheit, weil ich einfach ganz viel rausgeschmissen habe. Deswegen ist ja auch immer so mein Slogan, better done than perfect.
Yeah.
80% reichen und go for it. Du machst dir das Leben so viel leichter damit. Und die restlichen Steine, also To-Dos und Verantwortung, die übrig bleiben, da sollten wir Schritt für Schritt gehen, weil du hast es gesagt, Veränderungen nachhaltig zu machen ist schwierig und je mehr du dir vornimmst und je krasser du die Veränderung machst, desto schwieriger wird es, sie zu halten. Und deswegen gehe ich super gerne immer mit, mach jeden Tag 1% mehr und in einem Jahr wirst du 365% Steigerung gehabt haben. Und das ist ja wohl mal ein gutes Ziel, ne? Und es sind ganz, ganz kleine Dinge, die extrem gut helfen können, indem wir einfach mal ein To-Do heute weniger machen oder die PowerPoint-Präsentation, die wir im Büro erstellen, einfach mal sagen, okay, wir nehmen uns eine Timebox von 2 Stunden und mehr wird da nicht gemacht. Und wir fokussieren uns jetzt mal auf das, was wirklich visualisiert werden muss. Und es ist egal, was einfliegt und was sich dreht und ob alles, was ich sage, da auf den Folien steht. Meistens guckt es eh keiner. Das ist meine Erfahrung als ehemalige Unternehmensberaterin. So. Ja, und dann einfach wirklich sozusagen kleinschrittig vorzugehen und dann ne, die Präsentation mal weniger zu machen, mal pünktlich Feierabend machen, mal wirklich 5 Minuten die Augen zu machen zwischen Erwerbsarbeit und Kinder abholen. Und ne, ich habe auch noch ganz konkrete Tools, aber im ersten Schritt geht es erstmal darum, diese ganzen kleinen Dinge zu machen. Und ich mache dann oft so Challenges, 30 Tage lang machen wir jetzt jeden Mittag 10 Minuten Pause, komme was wolle. Mhm. Mit meinen Frauen, manchmal habe ich auch ein paar Männer dabei und es ist so cool, weil es ist so einfach und dann doch so schwer und die meisten schaffen es dann aber in so einer Challenge-Motivation-Gruppe und wenn wir 30 Wiederholungen haben, dann ist es bei den meisten schon fest etabliert und dann läuft es wie von alleine. Mhm.
Ja, also da bin ich komplett bei dir, also generell, ich habe gestern mit einem Coach von mir gesprochen, der eben auch sagte, nachdem er jetzt, ich weiß gar nicht, 8 Milliarden oder irgend sowas umgesetzt hat, in Dollar, er sagte eben, das Schwierigste ist wirklich dieses Momentum aufzubauen. Ne? Wenn wir das Momentum dann haben, also er sagt immer, am Anfang ist es schwieriger zu starten und wenn du dann aber in der Gewohnheit drin bist, dann ist es deutlich schwieriger wieder zu stoppen. Und das fand ich nochmal ein sehr, sehr schönes Bild, so klar auf den Punkt gebracht und da helfen natürlich auch solche Challenges, wie du sie dann beispielsweise machst, helfen dann natürlich sehr. Die Challenges brauchen wir aber natürlich auch, du hast es gerade angesprochen, weil wir ja oftmals so kleine Selbstbescheißerlis in uns haben. Gell? Also da hat ja jeder so sein persönliches und ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du einen Zeitarchetypen-Test anbietest, um unter anderem, das kann man sich auch im Video anschauen, mal zu sagen, okay, ich drücke das mal in meinen Worten aus, mal gucken, wo du dich am meisten bescheißt auf Deutsch und was dein Archetyp ist. Ich kenne natürlich Archetypen, C.G. Jung lässt grüßen und so weiter, aber was ist denn, ich sag mal, was gib uns mal so ein Beispiel für einen Archetypen in Bezug auf Zeit?
Ja, also mein Lieblingsarchetyp ist Miss Controletti.
Miss Controletti, ja.
die kontrolliert gerne. Das ist so die klassische Planerin, wie das auch vor 20 Jahren noch gut im Projektmanagement geklappt hat, wo wir uns überlegen, das ist das Ziel, das wollen wir erreichen, das brechen wir runter, dann machen wir uns Meilensteine, dann überlegen wir uns konkrete To-Dos. Und wenn jetzt alle einfach genau das machen, was in der Excel-Tabelle steht, dann wird das auch funktionieren. Mhm. Ja. Und der Frust von der Miss Controlletti und auch ihr Problem mit Zeit ist, dass sie quasi Menschen wie Maschinen behandelt, die immer funktionieren und sie nicht mit Variablen umgeht. Und heute ist ja auch die Wirtschaft gar nicht mehr so klassisch linear, sondern eher komplex. Und wir können gar nicht einschätzen, was die Entwicklung in ein paar Monaten ist. Das heißt, allein die Rahmenbedingungen sind halt nicht, ja, klinisch sozusagen. Wir sind hier nicht in einer Studie, wo wir irgendwelche Faktoren abgrenzen können. Und das ist ihr Problem, zusätzlich die anderen Menschen, die ja einfach nicht genau das machen, was sie sagt, ja. Das heißt, die Miss Controlletti verplempert ihre Zeit damit, dass sie versucht, andere zu verändern, dass sie versucht zu ignorieren, dass der Markt beweglich ist, dass sie nicht offen ist, flexibel zu sein und Anpassungen zu machen. Die tut sich schwer mit Veränderungen, die tut sich schwer mit Spontanität. Und wenn die Menschen, also wenn sie dieses Zeitarchetypen-Quiz machen und dann die Miss Controlletti in sich erkennen, dann fällt es denen oft wie Schuppen von den Augen, dass sie verstehen, ich versuche die ganze Zeit die Umstände und die anderen Menschen zu verändern. Ja. Jetzt habe ich verstanden, das geht nicht. Und dann kommen sie wieder zurück zu sich. Da sind wir wieder bei Reflexion. Was kann ich denn machen? Ja, und warum halte ich so fest? Oft ist auch eine übertriebene Kontrolle, ein mangelndes Vertrauen oder auch eine Unsicherheit. Das kann man jetzt nicht allgemein sagen, aber da darf man mal auf jeden Fall in die Ecke gucken. So, mal ehrlich einchecken. Und dann kann man daran aufbauen, selber ein bisschen entspannter zu werden und dann flexibler und agiler zu handeln. Und dadurch hat sie einen anderen Blick auf die Zeit. Und dadurch ergeben sich bei ihr dann auch wieder dieses Gefühl von mehr Zeit haben. Denn de facto haben wir ja alle gleich viel Zeit. Du hast 24 Stunden heute und ich habe 24 Stunden. Aber für den einen fühlt es sich an, nach, ich habe keine Zeit. Und für den anderen fühlt es sich so an, wie ich habe genug Zeit für alles. Und deswegen ist es ja auch immer Selbstmanagement. Wir managen uns selbst innerhalb dieser vorgegebenen Zeit.
Also habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf der gleichnamigen Webseite von Caroline Habekost mal nach diesem Zeitarchetypentest zu schauen. Und Caroline, jetzt muss man natürlich sagen, das klingt ja bei dir so, als ob das alles perfekt organisiert ist. Also es gibt absolut keine Herausforderung mehr in deiner Organisation, im Firmenaufbau. Es läuft, die Milliarden stehen vor der Tür, sie dürfen nur noch verbucht werden. Ich sehe dich natürlich schon schmunzeln, weil wir alle natürlich unsere Herausforderungen haben als Unternehmer. Was würdest du denn sagen, was sind denn so deine ein, zwei Herausforderungen jetzt, vor denen du vielleicht gerade stehst oder die du in den nächsten Monaten umgesetzt haben möchtest, wie auch immer, wo du einfach sagst, hey, das ist jetzt Teil meiner Reise und ich bin zu einem gewissen Weg gegangen. Ich gebe meine Erfahrung gerne weiter, auch an meine Kundinnen und manchmal habe ich gelernt, jetzt eben auch Kundinnen, an die Männer. Und das sind jetzt so die nächsten Schritte, die bei mir anstehen. Was steht an? Was werden wir künftig von dir hören und lesen?
Ja, also einmal möchte ich auf eine persönliche Ebene gehen, dann gehe ich gleich nochmal auf die unternehmerische. Denn auch ich habe diese ganzen Systeme und auch ich mache mal Fehler. Mhm. Und da darf ich lernen, das auch noch mehr zu akzeptieren. Ne? Also wenn ich sozusagen, also mein größter Fehler ist, dass ich mein To-Do nicht auf meine Liste führe, also auf mein Board. Mhm. Ja, das passiert mir immer wieder, obwohl ich es natürlich in 99% der Fälle mache. Und dann drüber hinwegzukommen und zu sagen, Caroline, ja, du hast dir diese geile Methode ausgedacht und ja, sie funktioniert richtig gut und ja, auch du darfst Fehler machen.
Die 80%, und es ist okay. Ne?
Also das ist auch immer noch, auch nach all der Zeit sozusagen, was wo auf jeden Fall ein Thema, eine Herausforderung für mich da ist. Auf unternehmerischer Ebene ist es jetzt so, dass ich jetzt inzwischen so weit bin, ich habe meine Community, ich habe meine Produkte, die sind alle getestet, die sind alle agil aufgezogen, ich habe Dinge rausgeschmissen, wieder reingenommen. Das wird auch, denke ich, weiterhin so gehen. Ich bin auch ein vielfältiger Typ. Ich optimiere auch immer wieder meine Produkte. Ja. Und für mich geht es jetzt darum, das nochmal zu stabilisieren und noch größer zu machen. Das heißt, bei mir wird es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren um Reichweite gehen und immer wieder auch meine Produkte reflektieren und gucken. Ich bin sehr nah an den Kundinnen dran, bin sehr eng mit den Austauschgruppen, nehme Feedback immer wieder an und gehe daran. Und ich habe aktuell 3 virtuelle Assistentinnen und ich werde das noch weiter ausbauen, weil ich habe ja diese Zeitbegrenzung, die ich mir selber setze mit 25 bis 30 Stunden. Mhm. Und die möchte ich auch nicht größer machen, weil ich eben die Zeit für mich und auch für die Familie haben möchte. Wichtig auch für mich. Ich möchte nicht nur immer bei der Familie sein, sondern auch meine Alleinzeiten haben oder auch meine Paarzeit mit meinem Mann. Und da ist halt für mich die Lösung weniger arbeiten, weil ich mehr outsource und mehr Geld verdiene dadurch, dass ich noch mehr Reichweite mache. Und das ist das, woran ich aktuell sitze und arbeite und meinen Weg gehe.
Sehr schön, dann wünschen wir dir da ganz viel Spaß dabei. Und hast du noch so eine abschließende Kernbotschaft, wo du sagst, das ist mir einfach noch von Herzen wichtig, noch mit in die Welt zu senden hier?
Ja, auf jeden Fall, insbesondere für die Frauen hier, die überlegen, unternehmerisch tätig zu werden oder vielleicht am Anfang stehen, mach es. Ja, wir werden so maßlos unterschätzt und wir haben selber so viele hinderliche Glaubenssätze in uns und meistens liegt es nicht an dir, dass du eine schwache Persönlichkeit bist oder irgendwie nicht gut genug bist, sondern es liegt daran, dass wir es in der Gesellschaft tatsächlich noch nicht so gewohnt sind und deswegen gehe ich auch so raus, deswegen zeige ich mich, deswegen spreche ich über meine Umsätze, weil ich hätte vor 7, 8 Jahren niemals geglaubt, dass ich erfolgreich ein Business aufbauen kann und dass ich diese Umsätze mache und dass ich die Hauptverdienerin der Familie werde. Hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, ja, nee, weiß ich nicht. Wie soll das denn funktionieren? Also du kannst und geh dafür und es ist auch wichtig für unsere Generation aus meiner Sicht, da auch neue Role Models ja zu bilden und zu zeigen, damit die nächste Generation wirklich dieses hat von, ich kann erfolgreich sein, unternehmerisch und auch im Beruf, egal ob ich Mann oder Frau bin. Und das möchte ich unbedingt hier mitgeben.
Super schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr. Ja, und ihr Lieben, ihr habt gemerkt, ne, es geht hier bei weitem nicht nur darum, jetzt irgendwelche lustigen Zettel zu kleben oder ähnliches, sondern es geht viel, viel tiefer, weil wir haben eins gemerkt, es reicht nicht nur, die Skills aufzubauen, sondern du musst auch zu einer anderen Person werden und zu einer andere Identität einnehmen. Und wenn du das wohl möglich mit einer coolen Community machen möchtest, dann guck doch, wie gesagt, mal bei Caroline vorbei. Wenn du sagst, ich will mich erstmal so ein bisschen anonym ranpirschen, dann kannst du ja mal wegen des Tests mal gucken und ansonsten denkt an das Buch, 28.8. geht's los. Insofern vielen Dank an dich, liebe Caroline, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.
Tschüss.